Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 23. September 2025. Ich beginne wie gestern mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Jetzt ist Silber sogar in den Nachrichten des Schweizer Fernsehens SRF zum Thema geworden. Der Grund: Das Edelmetall hat bis Mitte September mehr zugelegt als Gold und Bitcoin. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, denn die industrielle Nachfrage steigt massiv. Silber ist ein Schlüsselrohstoff für fast alle Zukunftstechnologien, wie Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und KI. Im nächsten Jahr könnte die jährliche Nachfrage das Angebot schon zum 8. Mal in Folge übertreffen. Weil China langfristig denkt, baut es aktuell strategische Silbervorräte auf. Wie reagieren wir? Nutzen auch Sie das Potenzial des Edelmetalls? Sicher und einfach geht das mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in reines Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz, vollumfänglich versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Erkenne die Wirklichkeit, das ist eine entscheidende Forderung nicht nur des Journalismus. Und nach welchen Grundsätzen richte ich mein Leben aus? Auch das eine ganz wichtige Frage, der man sich immer wieder stellen muss. Stimmen eigentlich meine Grundsätze oder renne ich da Hirngespinsten aus der Fälscherwerkstatt meines Oberstübchens hinterher? Das gilt es immer wieder selbstkritisch in den Spiegel schauend zu beurteilen. Was wir heute sehen in Deutschland, in Europa, in der Europäischen Union, ist der flächendeckende Zusammenbruch falscher Prinzipien, ist die Quittung für die Ignorierung der Wirklichkeit. Sie können eine Zeit lang die Wirklichkeit beiseite schieben, aber auf die Dauer funktioniert das eben nicht. Sie sehen es in der Wirtschaft, die Marktwirtschaft, marktwirtschaftliche Prinzipien. Es muss zuerst gearbeitet werden. Eigentum ist wichtig. Die Freiheit, eben Verträge abschließen zu können, die Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten und die Bürger, damit sie selber entscheiden können, was sie mit ihrem Geld machen und nicht einfach immer mehr Geld absaugen, abziehen, um es dann in sinnlosen Programmen umzuverteilen. Oder die Ignorierung nationaler Interessen, ein ganz entscheidender Punkt. Sie können doch nicht einfach die Grenzen öffnen für Zuwanderung, ohne spezifische Abklärung und Definition dessen, was sie brauchen. Das geht nicht. Damit lösen Sie den Staat auf, damit lösen Sie die Demokratie auf, damit lösen Sie das Recht auf. Das ist die ganz große Bedrohung, die ja jetzt immer deutlicher ins Bewusstsein tritt. Staaten definieren sich ganz klar. Staaten haben eine Verfassung, Staaten haben ein Staatsvolk und Staaten haben ein Staatsgebiet. Und wenn sie das aufgeben, wenn es anfängt zu lottern und zu wackeln, ja, dann geht eben das ganze Gebäude den Bach runter. Und das ist ein Thema, das natürlich in Deutschland erst seit einigen wenigen Jahren natürlich dann mit größtem Alarmismus besprochen wird. In der Schweiz haben wir das seit über 30 Jahren im Blick. Außenpolitisch die Frage, ja, was sind die Ursachen eines Krieges? Wessen Interessen sind da betroffen? Sind das unsere Interessen? Sind das andere Interessen? Da hat ja nicht mal eine Diskussion drüber stattgefunden, nicht mal ansatzweise. Wie bei Corona, Klima und Migration. Man hat ohne Kosten-Nutzen-Überlegungen einfach mal eine Richtung eingeschlagen und wehe, einer hatte eine andere Meinung. Ja, dann wird er in Deutschland mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist vielleicht schon eine Auszeichnung, wenn man sie von so einem Verfassungsschutz beobachtet werden. Das zeigt, dass sie nicht dem Falschen sklavisch hinterhergelaufen sind. Das sind Entwicklungen, die wir sehen, die auch in der Aktualität natürlich nach wie vor zu reden geben. Und es kann nicht die Rede sein, es gibt in Spurenelementen Ansätze zu einer Umkehr. Die Leute haben es natürlich gemerkt, die Bürger haben es schon länger realisiert. Die Politiker brauchen länger und am längsten brauchen die Journalisten, um zu verstehen, um zu merken, wie der Hase läuft. Und das ist, ja, jeden Morgen, wenn ich mich hier da vor das Kameraauge setze, um da meine morgendlichen frühgymnastischen Übungen mit Ihnen durchzuführen, das sind natürlich immer wieder die Hürden, die Hindernisse, die es zu meistern gilt. Und meine Methode besteht natürlich darin, grundsätzlich einmal dem zu misstrauen, was ich in anderen Zeitungen lese, was alle ja auch aus Bequemlichkeit einander abschreiben und nachplappern. Und ich staune oft, wie sehr man eigentlich am Ende dann doch meistens richtig liegt, wenn sie einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagen, was die anderen sagen. Jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind die Medien damit beschäftigt, uns einzureden, dass jetzt da also der ganz große religiöse Bürgerkrieg ausbricht, die Cancel Culture von rechts, Absturz in die Anarchie, da der bürgerkriegsähnlichen Zustände aller gegen alle, die Cancel Culture jetzt von rechts und von Trump, die Diktatur, das sind so Stichworte, das sind Schlagworte, die Sie in diesem Zusammenhang lesen können. Gemach, Gemach, ich glaube, man kann Entwarnung geben. Der Fall Jimmy Kimmel, das ist ja so hochgeschlagen, hat ja so unglaublich zu reden gegeben, dieser Talkshow-Moderator, der sich mit Fake News, er hat einfach Unsinn erzählt zur Ermordung von Charlie Kirk und da ist er suspendiert worden von seinem Arbeitgeber Disney. Aber jetzt kehrt er auf die Bildschirme zurück. Also da muss wieder ein bisschen abgerüstet werden in den deutschen Zeitungen. Noch sind die Vereinigten Staaten von Amerika nicht verloren. Aber das zweite Beispiel kommt gleich. Die große Abdankung, diese Trauerfeier in dem Stadion in Arizona, glaube ich, nach der Hinrichtung, eben nach dieser Ermordung von Charlie Kirk, ein ganz beeindruckendes Ereignis, eine unglaubliche Veranstaltung, die da gemacht wurde, auch sehr interessant ist und wieder einmal gezeigt hat, wie eben die Vereinigten Staaten von Amerika bei aller Ähnlichkeit und verwandtschaftlichen Bindung auch an unsere Kultur, dass das eben doch auch etwas anderes ist, dass es da in Schattierungen, Nuancen, manchmal aber auch in ganz großen Gegensätzen anders zu und her geht. Da wird jetzt der Versuch unternommen, das hinzuschreiben als sozusagen Gottesdienst des Hasses eben dieser Trump-Leute gegen alles, was nicht nach ihrer Pfeife tanzt, Trumps Hassrede in Charlie Kirks Namen. Also ich habe mir die Mühe gemacht, diese Veranstaltung nicht in voller Länge, sie dauert etwa 7 Stunden, aber zumindest einige der zentralen Reden mir anzuschauen, bis tief in die Nacht hinein. Und ich muss Ihnen sagen, das war keine Hassrede, die Donald Trump da gehalten hat. Man müsste einmal den Begriff Hass etwas hinterfragen. Hass, Karriere eines Kampfbegriffs. Wir werden übrigens in der nächsten Weltwoche darüber schreiben. Das ist doch auch so eine Verwahrlosung, wie dieser Begriff hier eben als Kampfchiffre, sozusagen als Instrument der Stigmatisierung eingesetzt wird. Was heißt denn da Hassrede? Ich meine, das ist auch Hassrede. Wer Hass sagt, hasst, könnte man hier ergänzend hinzufügen. Das war keine Hassrede. Und selbst in dem Moment, als Trump sagte, er habe nicht die gleiche Meinung wie Charlie Kirk, was das Thema angeht, liebe deine Feinde. Ja, er hasse seine Feinde. I hate my opponents. So hat er es ausgedrückt. Aber er hat das in einer Art und Weise gesagt, auch körpersprachlich. Das war authentisch. Alles andere wäre eine salonfähige Verlogenheit gewesen in diesem Moment. Und die ganze Redeanlage dieses Auftritts von Trump ist das Gegenteil von dem gewesen, was Sie jetzt lesen können. Natürlich ist das ein Politiker, der da nicht aus seiner Haut hinaustritt, der diese ja auch provokative Art und Weise, sich auszudrücken, pflegt. Aber so wie das jetzt wieder hingewürgt wird, geradezu, da ist sehr viel journalistisches Wollen dahinter. Das zeigt einfach, das sagt einfach mehr aus über die, die so schreiben, als über den, der da beschrieben werden soll. Ich fand diese Trauerfeier einen sehr versöhnlichen Akt und weit weniger polarisierend und spalterisch, als das viele andere von den Medien bejubelte Großveranstaltung der Demokraten in der jüngsten Vergangenheit war. Ich meine, nehmen Sie einen Barack Obama, der ja hier sozusagen als neuer Heiland verklärt wurde. Ich meine, diese ganze Polarisierung, deren Symptom ein Donald Trump heute ist, die geht eigentlich zurück auf die Zeit von Barack Obama. Schauen Sie sich noch einmal an die Inaugurationsfeier von Joe Biden damals 2021. Ich meine, da war Washington wie ein Militärbezirk abgesperrt. Mehr Truppenpräsenz als in Kiew heute mitten im Krieg. Das ist die Polarisierung. Das ist dann sozusagen die Liebesbekundung der Demokraten, wenn es dann so läuft. Also da sehen Sie einfach, wie stark sich auch der Mainstream-Journalismus von diesen linken Narrativen hat vereinnahmen lassen und wie schwer man sich tut, mit einer nüchterneren, ich würde sagen konservativeren Beurteilung der Wirklichkeit. Das ist eben auch eine Folge davon, dass das ganze politische Zentrum in Deutschland nach links gerückt ist. Natürlich im Gefolge der Merkel-Jahre, die wiederum ein Symptom waren des Überflusses, des wirtschaftlichen Wohlstands und damit eben auch der Wohlstandsverblödung. USA werden jeden Zentimeter NATO-Territorium verteidigen. Ja, die Provokationen Russlands an der NATO Ostflanke und entsprechend natürlich auch die Politik der baltischen Staaten und Polens. Und ich muss Ihnen hier etwas sagen, ich weiß, das ist hochgradig unkorrekt, das öffentlich auszusprechen, vor allem auch in Deutschland, aber bei mir lösen die baltischen Staaten und Polen, was jetzt das ganze Thema Russland und Ukraine-Krieg angeht, einfach ein fundiertes Unbehagen aus. Und ich sage das vor dem Respekt natürlich der historischen Erfahrung dieser Staaten, Polen und Baltikum. Natürlich sind das Länder, die unter der sowjetischen Knute gelitten haben. Und ich als ehemaliger und damals auch ziemlich einsam bekennender kalter Krieger unter den Journalisten gehörte nie zu denen, die die Sowjetunion verklärt haben. Ganz im Gegenteil. Umso mehr habe ich ja dann auch die Wende geschätzt und die Veränderung und die Entwicklung, die wir heute sehen. Und die Entwicklung, die wir heute sehen, ist eben die eines Zusammendriftens von Westen und Osten. Natürlich gibt es da noch gewaltige Differenzen. China, Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Schweiz, die haben viele Unterschiede. Aber wir sollten uns, das ist mein Credo, nicht darauf konzentrieren, diese Unterschiede immer noch mehr aufzublähen, sondern wir sollten versuchen, diese geringfügigeren Differenzen zu überbrücken, uns gegenseitig zu helfen und Länder, die so groß sind und entsprechend auch um ihren Zusammenhalt ringen, wie Russland und China, die sind eben auch auf Unterstützung, auf Hilfe, auf Partnerschaft angewiesen. Ich will das jetzt nicht zu partnerschaftlich in dem Sinne, nein, zu patientenhaft oder paternalistisch war das Wort klingen lassen. Aber hier ist eben Zusammenarbeit gefragt. Und die baltischen Staaten und Polen, bei allem Respekt vor diesen traumatisierenden historischen Erfahrungen, die ich respektiere, können deshalb eben nicht das Eichmaß der Interessenpolitik in Europa sein, weil die ganz spezifische Erfahrungen gemacht haben. Und die Gefahr, die jetzt eben zu sehen ist, ist, dass die Deutschen wiederum aus ihrer politischen Geschichte heraus, die haben natürlich ein schlechtes Gewissen, die Deutschen, gegenüber den Polen und gegenüber den Balten. Und das hat eben zur Folge, dass sie sich alles zu eigen machen, was dort da ausgebrütet wird in Sachen Ukraine-Krieg. Und das ist gefährlich. Und wenn Sie gleichzeitig einen Schauspieler haben wie Macron, der um sein politisches Überleben kämpft, der jede Theaterbühne besteigt, um abzulenken von dem heillosen Chaos, das er zu Hause zu verantworten hat, dann sind Sie da bei einem Molotow-Cocktail einer interessenfeindlichen Politik in Europa. Und man kann nur hoffen, dass die Amerikaner, dass Donald Trump, der aber leidenschaftlich abgelehnt wird in diesen Kreisen, dass der etwas zur allgemeinen Vernünftigung dieser Gruppe, da dieser Leute, vor allem auch das Trio Infernale, Macron, Starmer und Merz beitragen könnte. Er weitet dann noch um Ursula von der Leyen. Also diese ganze Entwicklung da ist natürlich unheimlich und nach wie vor die Weigerung. Ich habe das gestern an einem Empfang mit zum Thema schweizerisch-chinesische diplomatische Beziehungen in Bern diskutiert, mit vielen Diplomaten, vor allem die Weigerung, überhaupt die Ursachen dieses Ukraine-Kriegs zu verstehen, sich da ehrlich zu machen, eben da die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Das ist ein Grund dafür, warum man immer mehr in den falschen Rang hineinschlittert, da hineingerät. Frustriertes Warten auf den heilsamen Schock. Früherer EZB-Volkswirt Issing. Ja, Otmar Issing hat in Berlin eine vielbeachtete Rede gehalten. Ich habe die Zusammenfassung heute gelesen und ich muss sagen, eine Punktlandung in jeder Hinsicht. Otmar Issing sieht Deutschland an einer kritischen Wegscheide. Der frühere EZB-Volkswirt mahnt, den Reformmoment nicht zu verpassen. Die Verweigerung der Realität ins Auge zu sehen, haben beängstigende Ausmaße angenommen. Issing sieht Deutschland am gleichen Punkt wie damals, als Kanzler Gerhard Schröder seine mutige Agenda-Politik lanciert habe. Und jetzt sei sogar eine noch alarmierendere Situation eingetreten, weil eine Regierung, und da hat er zweifellos recht, am Anfang ihrer Amtszeit all die harten Maßnahmen und Schnitte machen sollte, um eben entsprechend dann eine Besserung einzuleiten. Sehen Sie in die Vereinigten Staaten von Amerika, der vielgescholtene Herr Trump, ja, der ist mit seinen Zöllen und all mit diesen disruptiven Dingen am Anfang gekommen. Der wartet nicht einfach. Aber Kanzler Merz hat das Gegenteil gemacht. Er ist mit Schulden eingestiegen, hat also seiner Regierung hier ein gewaltiges Reservoir, einen riesigen Schluck aus der Pulle gegönnt, also ein Reservoir da sozusagen an entsprechender Liquidität ist da immer noch vorhanden und das prägt natürlich eine Politik der Traumtänzerei, der Wolkenschiebereien und der Reformverweigerung und das ist etwas, was der Volkswirt hier in sehr anschaulichen, drastischen Worten vor Augen führt. Es melden sich ja zum Glück immer mehr Leute, die das auch aussprechen. Deutschland hat nicht einen Mangel an Leuten mit Durchblick, aber Deutschland hat einen Mangel an Leuten mit Durchblick, die das dann auch in der Öffentlichkeit kundtun, weil in Deutschland ist eben die Cancel Culture, ist die Scheiterhaufenkultur, wie vieles in der deutschen Politik, besonders übertrieben ausgeprägt. Und darum wagen sich da nicht sehr viele Leute aus der Deckung. Putin is playing a dangerous game with NATO. Das ist die Betrachtung der Financial Times, das ist die britische Sicht. Natürlich die Briten auch seit dem Krimkrieg russlandfeindlich eingestellt, lassen auch keine Gelegenheit aus, um immer wieder etwas Benzin da ins Feuer zu gießen. Aber interessant, sich das einfach anzuschauen, hier die Sichtweise aus Großbritannien, die baltischen Staaten, auch da neigt man dazu natürlich aus dieser eigenen Sicht, sich die Optik dieser Staaten zu eigen zu machen. Natürlich muss man sich verteidigen können, natürlich muss man einer Großmacht wie Russland immer aufzeigen, bis hierhin und nicht weiter. Verteidigungsfähigkeit, Erhöhung des Eintrittspreises, natürlich Wiederherstellung der Streitkräfte, die man jahrzehntelang vernachlässigt hat, in Europa, in der Europäischen Union, in der Schweiz, in der NATO, außerhalb der Vereinigten Staaten. Das ist sicherlich der entscheidende Punkt. Gleichzeitig aber konstruktive, sachliche Beziehungen vor dem Hintergrund, dass West und Ost sich näher kommen. Wir sind zur Zusammenarbeit verdammt, und nicht zur Konfrontation. Ebenfalls sehr erhellend hier ein Bericht über die Europäische Union und den Draghi-Bericht in der Financial Times. Obwohl die Financial Times ziemlich weit links steht mittlerweile, ist es eine hervorragende Zeitung, die einem einfach immer wieder interessante Einblicke vermittelt. Da passiert nichts. da wird entsprechend auf diesen niederschmetternden Bericht, vor rund einem Jahr ist er herausgekommen, hat der EU ein miserables Zeugnis ausgestellt bezüglich Wettbewerbsfähigkeit und dergleichen. Und das ist dann, da ist einfach nichts passiert. A Palestinian State for Hamas, ja, das ist auch so eine unseriöse Politik, die jetzt betrieben wird. Ist ja unglaublich. Auch in Deutschland, da die Regierung lässt sich da reinziehen, Palästina zu anerkennen, Frankreich geht wieder einmal voran. Unseriös. Ich meine, man will hier einen Staat Palästina anerkennen, ohne dass dieser Staat Palästina die Voraussetzung, die Minimalvoraussetzung einer intakten Staatlichkeit mitbringt, nämlich Staatsvolk, Staatsverfassung, Staatsgrenze, staatliche Rechtsordnung. Nichts dergleichen gibt's da, aber man macht das, um ein Zeichen zu setzen. Ich meine, diese Politik, das muss man sich vor Augen führen, das ist eine Politik, die Israel isolieren soll und nicht die Hamas, die mit einem Terrormassaker am 7. Oktober 2023 1200 Israelis abschlachtete und 200 Geiseln nahm, während sich die Hamas-Führung in Katar und in anderen Ländern in Sicherheit brachte, ihre militärischen Infrastrukturen anlegte, unter Schulen, unter Spitälern und so weiter. Also diese Politik der EU ist eine Belohnung für die Hamas und so wird das übrigens auch wahrgenommen. Das Wall Street Journal zitiert das hier. That's how it has been received by Israel across the political spectrum. Also in Israel wird das so wahrgenommen als Belohnung für die Hamas. Und bei der Hamas selber, da Zitat, why are all these countries recognizing Palestine now? Also warum anerkennen jetzt all diese Staaten Palästina? Sagt das Politbüro-Mitglied der Hamas, Ghazi Hamad, auf Al Jazeera, das seien die Früchte des Oktobers, des 7. Oktobers, die Früchte des 7. Oktobers, die Früchte des Zorns, die Früchte des Hasses, die Früchte dieses Massakers. Da wirst du mit einem Staat belohnt durch die Europäische Union. Das zeigt ihnen doch die ganze Orientierungslosigkeit dieser Außenpolitik. Und der 7. Oktober 2023 ist der Liberation Day, ist jetzt der nationale Feiertag für die Hamas. Und dass Deutschland, die Bundesrepublik, da noch mitmacht, obwohl man ja immer wieder treuherzig beteuert, dass Israel sei die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Also da brauchen sie dann schon, sagen wir mal, sehr viel Interpretationsfantasie, um das noch irgendwo in einer Art kohärenten Weltsicht unterzubringen. Dies in aller Kürze die Schlagzeilen, die Nachrichten des Tages. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein paar provokative Denkanstöße vermitteln. Bitte widersprechen Sie mir, schreiben Sie, halten Sie dagegen. Es geht ja auch darum, sich immer wieder auseinanderzusetzen. Ganz herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald und wir sehen uns spätestens morgen Mittwoch wieder. Alles Gute.